Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass auch wir hier sein dürfen, um anzubeten und Gott den schuldigen Dank zu bringen für das, was er aus Gnaden an uns allen getan hat. Und nicht nur an uns, sondern an vielen auf der ganzen Erde hat er Großes getan. Ich habe nur die Frage, ob die Geschwister Deutsch können, ob jemand übersetzen kann. Niemand? Vous je ne parlez allemand? Un peu? Bruder, kannst du Französisch? Weil die Geschwister außer ihr hier sind, werde ich die Bemerkung machen, dass es die größten Versammlungen waren, die ich seit 1969 erlebt habe. Damals war es in Indien, wo einige Tausend zusammenkamen, und jetzt war es in Zaire. Und Bruder Russ hat bereits gesagt, dass ich am Mittwoch, so Gott will, wieder nach Afrika fliege, diesmal nicht nach Zaire, sondern nach Tansania, nach Kenia, Malawi und Südafrika. Ich hoffe, dass Gott wieder segnet und dass er zu seinem Volke redet. Wenn es überall so sein könnte wie in Zaire, dann wäre ich sehr zufrieden. Und ich kann es euch sagen, es liegt ganz daran, wie man empfangen und aufgenommen wird. Wenn man mit Kritik und Zurückhaltung aufgenommen wird, dann ist der gesamte Dienst wie gelähmt. Wird man aufrichtig, ehrlich, mit der Liebe Gottes aufgenommen, dann ist man in der Freiheit des Geistes. Und der Dienst entfaltet sich einfach ganz, ganz anders. Man merkt, dass das Wort abgenommen wird und es strömt einfach hervor und die Leute werden gesegnet. Ich habe Bruder Schmidt natürlich schon seit Wochen und Monaten vermisst und wollte das heute Morgen hier sagen. Und nun hat Bruder Russ ja wenigstens Grüße bestellt. Es ist einfach, wenn irgendjemand fehlt, dann fehlt jemand. So ist das. Und wir wünschten, dass alle so empfinden würden, diese Zusammengehörigkeit, die Verbundenheit mit dem Herrn und untereinander, dass wir innerlich völlig unruhig sind, wenn irgendjemand nicht da ist, weil dann doch einer fehlt. Das müsste einfach sein. Und ich glaube, das kommt. Es ist nicht mehr in weiter Zukunft, sondern ganz nahe gerückt. Im Urchristentum waren sie ein Herz und eine Seele. Sie kamen täglich zusammen, haben ihre Nahrung in Einfalt eingenommen und haben sich dem Gebet und haben sich Gott gewidmet, dass er sie segnen und gebrauchen konnte. Das Einzige, was uns auf Erden noch übrig bleibt, ist am Ende das Gleiche zu tun, was sie am Anfang getan haben, diese völlige Hingabe, das innerliche Verbundensein mit Gott und untereinander und eine Belebung durch den Geist Gottes, damit alles lebendig gemacht werden kann. Ihr wisst ja, Gott, der Herr, hatte Adam geformt und er lag da, hatte sämtliche Glieder seines Leibes, aber er konnte noch nicht gehen und noch nicht hören und noch nicht sehen. Und dann hauchte Gott, der Herr, ihm den Lebensodem ein. Und also ward er eine lebendige Seele. Jetzt konnten die Ohren hören, die Augen sehen, der Mund erriten. Jetzt funktionierte alles in diesem Leibe, der schon da war, weil er zum Leben hervorgekommen ist. So ist es auch mit dem Leib des Herrn. Er kann erst dann funktionieren, wenn der Geist Gottes über ihn kommt. Und von unserem Herrn steht geschrieben, als er mit seinen Jüngern zusammenkam nach der Auferstehung, hauchte er sie an. Dasselbe Wort, das in Mose steht, er hauchte ihm den Lebensodem ein, steht in Johannes Kapitel 20 geschrieben. Er hauchte sie an und sprach, nehmet hin den Heiligen Geist. Und mit diesem Ausspruch wurde dann auch ein gewaltiger Auftrag verbunden. Wir glauben, dass Gott eine mächtige Ausgießung seines Heiligen Geistes geben wird. Es genügt nicht, dass wir als Glieder da sind. Wir müssen lebendig gemacht werden. Was nützen die schönsten Glieder am schönsten Leibe, wenn das Auge nicht sieht, das Ohr nicht hört und alles leblos ist? Dann gibt's nur ein Wort dafür, und das heißt Tod. Aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen, weil er Leben schafft. Alles Leben kommt aus Gott. Ein Psalmist sagt, alles Leben strömt aus dir, und ein Liederdichter hat es auch in seinen Worten in einigen Strophen zum Ausdruck gebracht. Und wir möchten, dass dieses göttliche Leben in alle, die der göttlichen Natur durch die Wiedergeburt teilhaftig geworden sind, hineinströmen könnte. Und dass dieses göttliche Leben sich auswirken kann. Und dann bist es nicht mehr du und ich, sondern Gott, der alles in allem aus Gnaden tut. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann ist unser Herz bewegt. Und genauso wissen wir, dass Weisen und Klugen verborgen geblieben ist, was Gott den Unmündigen geoffenbart hat. Die Gelehrten und die Weisen dieser Welt gehen an dem vorbei, was Gott in Einfachheit tut. Und da denken wir an die gewaltige Predigt, Gott geoffenbart in Einfachheit. Menschen müssen immer etwas tun, was zu hören, zu sehen, worüber viel berichtet werden kann. Gott tut die größten und gewaltigsten Dinge in einer solchen Einfachheit, dass die Menschen darüber stolpern. Und wir haben es ja vor kurzem hier gesagt und auch in der einen Kassette wohl. Sie kamen zu unserem Herrn und sagten, du, der du doch nur ein Mensch bist, du machst dich zu Gott, damit lästerst du Gott, und wir haben das Recht, dich zu steinigen. Was war es? Er war Mensch, er aß, er trank, er betete, er weinte, er rang. Er war Mensch, an Gebärden als Mensch erfunden, hat er alles, was Gott oder göttlich an ihm war, abgelegt und ist in menschliches Fleisch gekommen, um uns, die wir im menschlichen Fleische verloren waren, zu erlösen, damit wir in den göttlichen Sohnesstand hineinversetzt werden können. Das ist doch die Summe des ganzen Evangeliums. Darüber gibt es doch nicht zu philosophieren, sondern zu glauben, damit Gott in uns wirken kann. Wisst ihr, in der Vergangenheit und nicht nur erst seit vorgestern, sondern seit Anfang der Kirchengeschichte haben mindestens zwei Gruppen bestanden. Die einen, die von Herzen glaubten, die nichts deuteten, die nichts formulierten, die nichts festlegten, sondern von Herzen glaubten und durch den Geist geleitet waren. Die anderen fingen an festzulegen, sie haben die Gottheit festgelegt, sie haben Glaubensbekenntnisse festgelegt und sie haben sich selber festgelegt und festgefahren bis auf den heutigen Tag. Wenn man so die Kirchengeschichte liest und dann manchmal läuft einem doch die Laus über die Leber, wenn man liest, dass Dinge, die in Jahrhunderten später formuliert worden sind, die werden dann als apostolisches Glaubensbekenntnis bezeichnet, bis auf den heutigen Tag. Und ich denke da an die Formulierung des Glaubensbekenntnisses im Jahre 325 zu Nicäa, das dann 381 in Chalkedon endgültig in die jetzige Fassung gebracht wurde. Und da kam mir der Gedanke, überall wird gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis. Kein Apostel und keine Apostelgeschichte weiß von dem, was 300 Jahre später gemacht wurde. Und diese Menschen haben die Dreistigkeit besessen und haben ihrer Formulierung einen apostolischen Stempel aufgedrückt. Das ist religiöse Kriminalität. Das ist ein Verbrechen. Das darf niemand tun. Eines Tages, wenn Gott mir hilft, werde ich auch darüber schreiben. Und ich werde an die Öffentlichkeit dringen. Man kann die Dinge nicht mehr laufen lassen. Und wer auf dem religiösen Markt informiert ist, der sieht, wie die Verführung vonstatten geht. Und es sind auch Menschen unter ihnen, die das Recht haben, die Wahrheit zu hören. Und wer soll sie ihnen bringen? Doch sicher nur jemand, der sie selber erkannt hat, erlebt hat und dem sie zu einer Realität geworden ist. Aber darüber wollen wir weiter nicht sprechen. Es kam mir nur, weil gerade über die Gottheit doch so viel gesagt wird. Und wir haben ja gemeinsam mitgelesen, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Hier ist doch schon die gesamte Sache zum Ausdruck gebracht worden. Im Anfang war das Wort. Und dann war das Wort bei Gott. Man sah zwei Dinge. Man sah Gott und man sah das geoffenbarte Wort in dem Sohne Gottes. Und dann heißt es, und das Wort war Gott. Aber so weit gehen dann die Menschen nicht wieder zurück, sondern bleiben stehen. Wir möchten jedes Wort von Herzen glauben und verkündigen, wie es geschrieben steht. Und das ist das Schöne. Wir sind keiner Glaubensrichtung verpflichtet. Wir haben nirgendwo einen Eid abgelegt auf eine Verfassung irgendeiner Denomination. Aber wir sind von Gott festgelegt worden, ohne unser Wollen von Herzen zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und wenn die Heilige Schrift sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann sagen wir Amen. Und wenn sie sagt, dass er der Menschensohn und der Sohn Davids ist, dann sagen wir Amen. Und wenn sie sagt, euch ist heute Christus geboren, welcher ist der Herr? Dann glauben wir, dass Christus der Herr ist. Wir glauben jedes Wort, so wie es geschrieben steht, und werden bis zum Ende unseres Lebens keine Scheuklappen antun, sondern werden uns umschauen und orientieren im ganzen Heilsratschluss unseres Gottes. Es gibt so viele Stellen, die gelesen werden könnten. Hier wird gesagt, in Vers 10, von diesem Licht: Es war in der Welt, und die Welt war durch ihn geschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Die Welt war durch ihn geschaffen worden. Begreifen wir, dieser Yahweh, der im Anfang aus der Urfülle Gottes, die unsichtbar war, als der Logos, als das Wort, als der handelnde, sich offenbarende Teil Gottes, im Garten Eden hat er gesprochen, derselbe hat auf dem Berge Sinai, derselbe hat auf dem Ölberg gesprochen, aber im Alten Testament in der Geistleiblichkeit, im Neuen Testament in der Fleischleiblichkeit. Ich lese euch noch ein wenig, damit ihr wisst, was geschrieben steht. 1. Korinther Kapitel 8 von Vers 6. 1. Korinther 8 von Vers 6. So gibt es doch für uns nur einen Gott, nämlich den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Amen. Haben zwei die Welt geschaffen? Haben wir zwei Schöpfer? Oder haben wir nur einen einzigen Schöpfer? Haben wir einen Erlöser oder mehrere? Ihr Lieben, und direkt dahinter, im 7. Vers, hat der Apostel Paulus durch den Geist Gottes gesagt, ja, aber es besitzen nicht alle solche Erkenntnis. Nicht alle besitzen solche Erkenntnis, weil nicht alle durch den Geist Gottes hineingeführt werden in diese tiefen Geheimnisse Gottes. Gott kann nicht erklärt werden. Und ihr werdet gleich sehen, dass für den Verstand auf Anhieb ein Widerspruch zu finden wäre. Und für den Geist ist gar kein Widerspruch da. Aber zunächst lese ich aus Offenbarung Kapitel 4 von Vers 9. Ja, vielleicht schon den zweiten Teil von Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Vergleich doch dieses Wort mit 1. Korinther 8, Vers 6, das wir eben gelesen haben. Es gibt nur einen Gott, nur einen Vater, und es gibt nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus. Hier haben wir zwei Begriffe, Gott und Herr. Der Begriff Gott in Verbindung mit Vater, der Begriff Herr in Verbindung mit Sohn. Hier in der Offenbarung wird uns dieses beides zusammengefasst wiedergegeben. Und es heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wer ist der Herr? Jesus Christus ist der Herr. Jeder Geist, der aus Gott ist, bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, als nur durch den Heiligen Geist. Amen. So hat es Paulus an die Korinther geschrieben. Und hier wird uns gesagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Soll ich etwa fragen, welcher Herr? Wir wissen, wer der Herr ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der
allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Auf wen warten wir? Wer wird wiederkommen? Ihr Lieben, wir müssen das einmal verstehen, dass Gott seine Gottheit abgelegt und Mensch geworden ist, um uns in den göttlichen Stand hineinbringen zu können. Das ist doch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und diese Offenbarung, die schätzen wir nicht gering. Weiter heißt es in Vers 9, Offenbarung 4, und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbrachten, der auf dem Throne sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Ist das nicht dasselbe Wort? Meint ihr, der Geist Gottes würde eine Verwirrung in die Heilige Schrift hineinbringen? Jedes Menschenbuch mag genauso verwirrt sein, wie die menschlichen Gedanken verwirrt sind, aber im Worte Gottes ist keine Verwirrung, sondern absolute und völlige Klarheit durch den Geist Gottes geoffenbart für alle, die diese göttliche Klarheit aufnehmen möchten. Nun kommen wir zu dem Widerspruch, den die Ungläubigen vielleicht finden würden, wenn sie gut suchten. Aber er wird zunichte gemacht, indem wir Gottes Wort für sich sprechen lassen. Es heißt hier im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, im 18. Vers, wir haben es alle mitgelesen: Niemand hat Gott jemals gesehen. Jetzt werde ich euch vorlesen, dass er zumindest von 70 auf einmal gesehen wurde. Und dazu kommt noch Mose und Aaron und einige. Und dann werdet ihr sehen, warum die Dinge so geschrieben stehen, wie sie nun einmal geschrieben worden sind. Ich lese aus 2. Mose 24 von Vers 9. 2. Mose 24, Vers 9, haltet Johannes 1, Vers 18 in eurem Gedächtnis: Niemand hat Gott jemals gesehen. Jetzt lesen wir aus Mose. Als hierauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten der Israeliten hinaufgestiegen waren, schauten sie den Gott Israels. Unter seinen Füßen war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an hellem Glanz. Er streckte aber seine Hand nicht aus gegen die Auserwählten der Israeliten. Nein, sie schauten Gott und aßen und tranken. Was sagen wir dazu? Was sagte unser Herr Jesus? Die Welt wird mich nicht mehr sehen, ihr aber werdet mich sehen. Hier in diesem Zusammenhang steht das Wort Auserwählten. Die Auserwählten der Israeliten waren es, die hinaufgehen durften. Wen haben sie geschaut? Sie schauten Gott in der Offenbarungsgestalt, in der er sich sichtbar später oder schon vorher und immer wieder geoffenbart hat. In besonderer Weise in 2. Mose 19, als er herabkam und dort das Gesetz verkündigte. Es war Gott der Herr. Sie seien nicht nur Geist, sondern sie schauten, sie sahen den und auch was unter seinen Füßen war. Also, sie sahen eine Gestalt. Nicht nur Geist, nicht nur eine Wolke. Hier ist von den Füßen die Rede. Ich lese es euch vor. Vers 10. Schauten sie den Gott Israels. Unter seinen Füßen war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an hellem Glanz. Also, sie sahen die sichtbare Offenbarungsform des unsichtbaren Gottes. Sie sahen den Herrn, den allmächtigen Gott, der sich kundgetan hat. Aber es waren nicht alle, sondern die Auserwählten. Hier steht geschrieben, er streckte aber seine Hand nicht aus gegen die Auserwählten der Israeliten. Nein, sie schauten Gott und aßen und tranken. Diese Offenbarung Gottes ist nicht für die Berufenen und Halbherzigen. Sie ist für die Auserwählten Gottes, die Gott schauen dürfen im Geiste und die sich hinsetzen und die da essen und trinken bei dem lebendigen Gott, wie es damals hier war. Ihr werdet sagen, ja, wie soll das alles zugehen? Ihr Lieben, das ist Gottes Sache. Und wenn wir in dieser Zeit wirklich zu den Auserwählten gehören, dann werden wir Gott schauen. Und dann werden wir uns hinsetzen und an seinem Tische essen und trinken und werden uns laben an den reichen Gütern seines Hauses. Gott hat die Auserwählung, die ja für viele so wie ein Fremdwort erscheint, in dieser Zeit besonders auf den Leuchter gestellt. Aber wir sehen, es ist ein uraltes Wort. Hier bei den Israeliten wird es schon angewandt. Gott hat seine Hand nicht gegen die Auserwählten der Israeliten gestreckt. So gewiss es unter dem Volke der Israeliten Auserwählte gab und auch Berufene, so gewiss ist es auch in der Gemeinde des neuen Bundes. Und wir müssen hier auseinanderhalten und auch wieder zusammenfügen können. Einerseits auseinanderhalten, dass der eine noch lange nicht sehen braucht, was der andere sieht, und andererseits zusammengefügt sehen, dass Gott sich in Christus geoffenbart hat. Ihr Lieben, als damals Philippus im Johannesevangelium im 14. Kapitel zu unserem Herrn kam, der so viel vom Vater gesprochen hat, und dann sagt er, zeige uns den Vater, und dann sagt unser Herr, ganz tief betrübt, so lange schon bin ich mit euch zusammen. Wie kannst du nur sagen, zeige uns den Vater? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Merkt ihr, dass zur Verkündigung beide Seiten gehören? Dass man einerseits hundertprozentig erkennt, glaubt und verkündigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und in diese Welt hineingeboren wurde, in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt, am achten Tage nach dem Gesetz beschnitten, und dass er hier gelebt hat, und dass er wie ein Mensch, ja nicht nur wie ein Mensch, sondern Mensch, hundertprozentiger Mensch war. Aber das war nicht alles. In dieser hundertprozentigen menschlichen, leiblichen Hölle war etwas Ewiges, etwas Unzerstörbares, etwas Göttliches, wie ich schon vorhin sagte, um eben diesen sterblichen Leib, auch sein Leib war sterblich, er musste ja den Tod für uns alle erleiden. An ihm hatte Satan kein Anrecht und deshalb auch der Tod nicht, weil er sündlos geboren wurde, sündlos gelebt hat. Aber die Frage ist, wie ist er gestorben? Wenn ich jetzt sagen würde, er ist sündlos gestorben, dann würde ich die Wahrheit sagen. Und wenn ich sagen würde, dass er voll mit Sünde beladen, nämlich dass die Sünde der ganzen Welt auf ihn gelegt wurde und dass er mit dieser Sünde an das Kreuz gegangen ist, dann ist das auch die hundertprozentige Wahrheit. Dann aber heißt es, dass unsere Strafe auf ihn gelegt wurde. Er trug unsere Sünden, lud auf sich unsere Schmerzen und ging an das Kreuz, ließ sich willig festnageln. Und dort rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie oft haben wir das schon gesagt? Es war dein und mein Schrei. Wir waren durch die Sünde von Gott getrennt. Wir waren von Gott verlassen, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Und da nahm er deinen und meinen Platz ein, und als deine und meine Sünde auf ihn gelegt wurde, da war die Trennung von Gott perfekt. Und er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als der Speer durch seine Seite drang und das Blut hervorfloss, ging das in Erfüllung, was Paulus im 2. Korinther im 6. Kapitel schreibt, nämlich Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Einen Moment verlassen und im anderen Moment waren wir mit Gott schon versöhnt, als das Blut der Versöhnung am Kreuz auf Golgatha floss. Ihr Lieben, es kommt darauf an, dass wir die biblischen Wahrheiten nicht rationalisieren und sie nach unserem Verständnis und Ermessen deuten und einordnen, sondern dass wir jedes Wort Gottes aus himmlischer, aus göttlicher, aus biblischer Sicht betrachten. Und allein dann haben wir die Gewähr, dass wir es richtig sehen. Möge Gott euch, uns und alle, die heute nicht hier sein können, segnen, ganz gleich, wo sie sich befinden mögen. Der Herr kennt die Seinen. Und das Losungswort, das ich von Anfang an bekam, war, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Seine in ihm Erlösten, in ihm Geheiligten, in ihm Auserwählten, in ihm zur Vollendung Gelangten. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und wenn wir manchmal, ob wir nun noch im mittleren oder vorgerückten Alter sind, an unserem Leibe merken, dass es nicht mehr so ist, wie es einmal mit 16 oder 17 war, und wir beginnen, je länger, je mehr zu seufzen. Und dann wissen wir, mitten in diesem Seufzen, dass einmal diese alte Hülle abgelegt werden wird und dass wir in die Jugend zurückversetzt werden. Das könnt ihr mir glauben. Nicht nur, weil Bruder Brenham es gesagt hat und als er darüber berichtete, dass er im Paradies war und Millionen sah, die jung waren. Am 1. Januar 81, als ich aus dem Leibe genommen und mit all den Verwandelten mit hinaufgehen durfte, habe ich sie alle jung gesehen. Und für meine Begriffe nicht 18 oder 19, eher 16 und 17. Ich habe sie ja direkt vor mir gesehen. Das ist die reine Wahrheit vor dem allmächtigen Gott, der einmal Lebende und Tote richten wird, vor dem du und ich stehen werden. Ich habe sie alle klarer, wie ich euch vor mir sehe, habe ich sie gesehen, als ich zu meiner Rechten schaute. Alle waren jung, aber alle hatten unterschiedliches Haar. Blond und dunkel und gerade, wie es im Natürlichen ist. Aber alle waren jung und alle waren verklärt auf ihren Angesichtern. Ihr Lieben, wir warten ja darauf, dass diese alte Hülle abgelegt wird. Und ihr könnt an der alten Hülle rumoperieren und tun, was ihr wollt. Sie ist dem Tode preisgegeben. Aber, wie wir gestern Abend sagten, wir haben ja einen Bau von Gott erbaut. Einen Auferstehungsleib, der nie mehr krank werden, nie mehr alt werden, nie mehr Schmerzen haben wird. Oh, was hat Gott doch denen bereitet, die ihn lieben? Und dazu dürfen wir aus Gnaden gehören. Er wird seine Hand nicht gegen seine Auserwählten ausstrecken. Nein, er wird seine Hände über sie erheben und wird sie segnen und ihnen sagen, setzt euch an meinem Tische, esset und trinket in meiner Gegenwart und schauet meine Herrlichkeit und das, was ich euch bereitet habe. Unser Gott ist ein großer Gott. Also, beides stimmt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber die Auserwählten haben ihn in der Weise geschaut, wie er sich in einer sichtbaren Gestalt geoffenbart hat. Halleluja! Ist das nicht etwas Großes, etwas Kostbares, dass wir dieses alles zusammengefasst am Ende der neutestamentlichen Gemeinde sehen dürfen? Und ich frage euch, hat es eine Zeit gegeben, in der das Alte und Neue Testament, in der die göttlichen Offenbarungen so hervorgebracht wurden wie in unseren Tagen? Wir sind ein bevorzugtes, ein auserwähltes Geschlecht und wir sollten Gott von Herzen dafür danken und seinem Namen die Ehre dafür geben, und das können wir sicherlich tun, nachdem, wenn Bruder Rust möchte, doch noch einiges gesagt hat. Gedenkt meiner in euren Gebeten. Der Herr segne euch und sei mit euch allen. Amen.
Ich glaube, dass wir gar nichts sagen brauchen, denn es ist genug gesagt worden. Wenn wir das beherzigen und wenn wir das glauben von ganzem Herzen, dann genügt es schon, um Gott anzubeten, um seinen Namen zu erheben. Und das ist in der Tat so, es wurden mir sehr groß die Worte, seine Auserwählten werden es verstehen, sie werden bereit sein, jeden Schritt zu tun, den er ihnen sagt. Und so sind wir froh und dankbar, dass wir als Nichtswürdige in seinen Augen als würdig erfunden worden sind. Wir sind so froh darüber, dass wir ihm angehören dürfen. Nicht aus Verdienst, nicht weil wir besser waren, vielleicht noch schlechter als andere. Ich habe es schon am letzten Wochenende gesagt. Vielleicht gibt es Menschen, die vielleicht in ihrer äußeren Natur noch besser sind oder waren als wir. Aber es ist die Auserwählung Gottes. Es ist seine Auserwählung. Es ist seine Gnade, dass wir hier sein dürfen, dass er uns gerufen hat und dass er uns sein Wort auf so wunderbare Weise hat kund werden lassen. Obwohl das Wort an viele Ohren gedrungen ist, aber wisst ihr, nicht alle hören den Schrei, nicht alle verstehen den Ruf. Und ich möchte und werde gerade daran erinnert, an das, was Bruder Branham sagte, an der Henne und an den Küken und an den Adlerjungen. Ja, der Adler, er wusste, er ist fremd unter den Küken. Und wisst ihr, es wurde mir so groß, als ich es las, die alte Adlermutter flog herüber und hat den Ruf ergehen lassen. Kein Küken hat verstanden, was gemeint ward. Aber das Adlerjunge hat verstanden den Ruf der Mutter. Wisst ihr, keiner wird verstehen den Ruf des Bräutigams, aber seine Braut wird den Ruf verstehen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch herrlich. Es waren noch viele Küken da im Hof. Die alte Henne war da, alles war da. Wisst ihr, ist das nicht ein wunderbares Beispiel für unsere Tage? Oh, wie wunderbar. Wisst ihr, so viele gläubige Gemeinschaften, Kirchen, Organisationen, Denominationen, alles ist vorhanden. Und der Ruf der Adlermutter ergeht. Und sie ruft ihn. Komme, schwinge dich auf. Und was ist es? Sie dürfen sich aufschwingen, die den Ruf vernehmen, den letzten Ruf, den Gott ergehen lässt für seine Auserwählten in diesen Tagen. Wir sind so dankbar. Wir sind so froh, dass wir alles befolgen dürfen. Und auch all diejenigen, die den Herrn annehmen, die zum Glauben kommen, dass wir auch in dem Wasserbad der Taufe einsteigen dürfen. Wir sind so dankbar, dass wir sehen dürfen, dass Gott an der Arbeit ist. Ich sage es immer wieder, es steht geschrieben aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Ob gelb, ob schwarz, ob weiß oder wer wir sein mögen, Gott ruft seine Auserwählten. Und nur diejenigen, die ihm von ganzem Herzen glauben, tun den Schritt und gehen hin und sagen, was kann ich tun? Wir haben es am letzten Sonntag hier gelesen, das Wort von den Kämmerer. Er glaubte auf Anhieb den Propheten. Er glaubte, was ein Philippus ihm sagte. Denn Philippus hat geredet oder ihm das klargelegt, was in dem Propheten Jesaja geschrieben stand über Christus, der da kommen wird. Und er war gekommen. Und wer hat es gesehen oder wer hat es verstanden? Niemand hat es verstanden. Auch ein Kämmerer hat es nicht verstehen können. Aber als dann
ihm das gesagt wurde durch den gesandten Boten Gottes, dann gingen ihm die Augen auf. Und dann hat er gesagt, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Wege? Und dann war nur die eine Frage, wenn du glaubst von ganzem Herzen, so soll es geschehen. Und er konnte nur sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und schon wurde nicht mehr lange debattiert um gar nichts. Der Wagen hielt an und schon stiegen sie hinab in das Wassergrab und schon wurde das befolgt. Ich möchte euch etwas sagen, in einem Herzen, wo der wahre Glaube auftaucht, wo er fußfest, da kann nichts anderes mehr sein, wie die Befolgung des Wortes Gottes stattfinden. Dort ist nur ein Sehnen, ein Verlangen, das zu tun, was Gottes Wort fordert. Aber nur da, wo der Glaube in der Tat Fuß gefasst hat. Der Glaube hat in den wahrhaft Gläubigen Fuß gefasst. Ich denke noch vor einigen Jahren zurück, wo die Menschen kamen, am Anfang, wo die Botschaft erstmal aufkam. Und sie haben nicht gescheut, auch selbst mitten im Winter oder Weihnachten. Gedenke ich noch, wenn wir in den Rhein hineingestiegen waren, wo Eisschollen geschwommen sind. Ja, da war keine Scheu, da war kein Zurückhalten mehr, sondern da war der Drang, das zu tun, was Gottes Wort von uns verlangt. Aber Brüder und Schwestern, das darf nicht nur für ein paar Minuten und nicht nur für ein paar Stunden sein, sondern es muss in uns bleiben sein. Bis ans Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen werden. Oh Brüder und Schwestern, möge Gott es in uns wirken. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir treu bleiben, er bleibt treu. Wenn wir auch manchmal schwach werden und wenn wir straucheln sollten, aber er bleibt dennoch treu. Und wenn wir fallen sollten, er ist bereit, uns wieder aufzurichten. Er ist ein treuer Gott, ein wunderbarer Gott. Ihm sei die Ehre, der Preis und der Ruhm und die Anbetung. Ich bin Gott so dankbar, auch heute Morgen, für sein teures und heiliges Wort. Es war so wunderbar. Jedes Wort, das wir lesen, wenn wir wirklich gläubig sind, dann ist es in uns etwas Wunderbares. Dann ist es etwas Kostbares. Es ist ja unsere Speise. Es stärkt uns. Wir glauben es, wir nehmen es auf. Wir lassen es zu uns weiterreden. Nicht nur, dass wir es hier hören und hinausgehen und es schon wieder vergessen haben, sondern es wirkt in uns. Wir lieben ihn. Ja, wenn wir ihn lieben, dann lieben wir auch sein Wort. Das ist die Sache. Da steht so geschrieben, wir können nicht anders wie seinen Namen erheben. Nun wollen wir ihn anbeten und seinen Namen preisen. Lasst uns dazu aufstehen. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diese Vormittagsstunde, o Herr. Wir danken dir, o Herr, dass du Gnade geschenkt hast, so vielen Tausenden, auch in unseren Tagen. Herr, wir bitten, dass deine Gnade von Anfang bis zu Ende in unserem Leben vorhanden sein möchte. Herr, denn was nützt es uns, wenn wir einen Anfang gemacht haben, wenn wir nicht durchhalten bis ans Ende? Herr, wir bitten dich aus der Tiefe unserer Herzen, schenk uns allen Gnade. Oh, schenk mir Gnade, meinen teuren Geschwistern Gnade. Hilf uns allen, o Herr, in diesem Lauf der Zeit auch unsere Blicke zu dir emporzurichten, dass wir dich nur sehen als unseren Führer, als unseren Leiter. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht verlassen hast und uns nicht versäumt hast in diesen Tagen, dass du unser gedacht hast. Herr, wir danken dir, dass du noch an der Arbeit bist, dass du am Rufen bist, deine Auserwählten, du rufst sie zu dir. Bald wirst du kommen, Herr, bald wirst du sie hinaufnehmen in deine Herrlichkeit. Oh, wir dürfen uns hinaufschwingen auf die großen Schwingen des Adlers. Halleluja, wir danken dir, oh Gott. Wir beten dich an dieser Morgenstunde und geben dir die Ehre und den Preis und den Ruhm und die Anbetung. Herr, du hast dich so mächtig in unseren Tagen geoffenbart. Du hast so mächtig zu uns geredet und bist immer noch am Werke, o Herr. Dank sei deinem herrlichen Namen. O Gott, du rufst sie heraus. Herr, vor unseren Augen ist es fast unmöglich und unbegreifbar. Aber du nimmst dir, wen du willst. Und diejenigen, o Herr, die du dir erwählt hast, vor Grundlegung der Welt. Preis sei deinen wunderbaren Namen. Wir danken dir, Herr, gemeinsam für dein teures und heiliges Wort. Und Herr, wir bitten dich auch gemeinsam, du wolltest unseren Bruder, wenn er wieder nach Afrika fliegt, dort als Zeugen hinstellen, als Zeuge deiner Wahrheit und als Zeuge deines Wortes. O Herr, möge dein guter Heiliger Geist mit ihm sein, o Herr, wie nie zuvor, o Herr. O Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, lass deine Kraft und deinen Geist mit ihm sein, o Herr, auf Schritt und Tritt, o Gott. Das ist unser Bitten und unsere Fürbitte heute Morgen. Wir bitten auch für alle, Herr, die abseits stehen, die der Teufel überwältigt hat. O Gott, wir bitten dich jetzt in deinem Namen, dass das Werk des Satans zerstört ist. Halleluja. Auf Golgatha, Herr, muss es geschehen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist der Sieger, Halleluja. Deinem Namen sei die Ehre, der Preis und der Ruhm und die Anbetung, Herr. Herr, du kennst unsere Herzen und unsere Gedanken, was wir meinen und wem wir meinen, Herr. Das weißt du selber gut, o Herr. Wir beugen uns vor dir, o Herr, als den Wahrhaftigen, als den Treuen, als den ewigen Gott, Halleluja. Preis sei deinen Namen, o Herr. Wir beten dich an und rühmen deine Gegenwart, Herr. Denn du bist nicht ferne, du bist nahe getreten uns, o Herr. Preis sei deinen wunderbaren Namen. Herr, du wolltest weiter mit uns sein und mit allen, Herr, die du noch rufen wirst in diesen Tagen. Herr, auch unsere Geschwister aus Zaire, wolltest sie segnen. Wolltest den Bruder aus Belgien segnen. Wolltest alle segnen, die hier sind und die nicht hier sein können heute Morgen, o Herr. Bitte, Herr, tu es aus Gnade, o Herr. Wir beten dich an, o Herr. Preisen und rühmen deine Gegenwart, o Herr. Du bist nahe, o Herr. Du bist gegenwärtig, o Herr. Halleluja. Preis sei deinem Namen. Komme zu deinem Rechte in unserer Mitte, o Herr. O Jesus, Glorie deinem Namen. O Gott, ja. Halleluja. O Herr. Halleluja. Preis sei deinem Namen. Wir geben die Ehre.